Die deutsche Sci-Fi-Serie Tribes of Europa zeigt, was bei epischen Netflix-Serien falsch läuft und was sie richtig gut machen. Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber. Mein Name ist Jenny Ecke und ich begrüße euch alle recht herzlich zum Moviepilot-Podcast, in dem wir jede Woche über die großen Serien, Filme und andere Dinge aus dem deutschen Streaminggeschäft sprechen. Wir sprechen über alles Mögliche, was man so in Deutschland streamen kann, bei Amazon Prime, bei Netflix, bei TV Now, bei Sky, bei den ARD und ZDF Mediatheken und so weiter und so fort. Falls ihr gerade über diesen Podcast gestolpert seid, zum allerersten Mal, zum Beispiel weil ihr gerade einen Moviepilot-Artikel lest, in dem dieser Podcast eingebettet ist, dann kann ich euch nur empfehlen, ihn unbedingt zu abonnieren, denn dann verpasst ihr keine neue Folge von Streamgestöber mehr. Das geht ganz einfach, schaut auf euer Handy, schaut, ist da Spotify installiert? Habt ihr Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Addict, Overcast oder irgendeine andere Podcast-App, die ihr sowieso bevorzugt? Dann gebt einfach Streamgestöber ein und klickt auf Abonnieren, weil dann verpasst ihr keine neue Folge mehr von Streamgestöber. So, hier. Wir sind heute hier zusammengekommen vor dem Mikro, um über ein mega Epos aus deutschen Landen zu sprechen, und zwar Tribes of Europa. Das ist eine Sci-Fi-Serie, die seit ein paar Tagen bei Netflix streambar ist. 6 Folgen sind erschienen, die erste Staffel. Wenn es nach den Machern geht, kann auch noch mehr kommen. Und um über diese Serie zu sprechen, bin ich hier verbunden mit Moviepilots-Streaming-Experten Hendrik Busch. Hallo Hendrik, wie geht's?
Hi, alles gut. Sonne scheint bei mir ins Fenster rein. Es ist alles mega geil. Ganz im Gegensatz zu der Dystopie in Tribes of Europa. Mal gucken, wie die Stimmung heute zusammenkommen.
Trägst du schwarz? Hast du Mascara, Plateauschuhe und so weiter und so fort?
Ich habe einen Pullover an, der sieht ein bisschen so aus wie der Pullover von Tom Hanks in Gott, wie heißt der Science-Fiction-Film von den Wachowski-Geschwistern mit Tom Hanks?
Cloud Atlas,
genau, der sieht ein bisschen so aus. Der hat auch so einen zerfetzten Pullover an. Ich habe, mein Pullover ist nicht zerfetzt, aber er hat einen ähnlichen Style wie der, hängt mir auch so runter. Ich muss immer, wenn ich diesen Pullover trage, muss ich an diesen Tom Hanks-Pullover denken.
Wenn ich jetzt mal ganz kurz fragen kann, wo wir bei Tom Hanks sind und du natürlich die Filmografie von Tom Hanks auswendig kennst. Welche Tribes of Europa-Figur ist Forrest Gump?
Elia, oder?
Elia, gespielt von David Ali Rached, der Jüngste, glaube ich, oder?
Würde ich sagen. Also ich kann Elia auch immer nicht so richtig einschätzen, ob er ein Trottel ist oder ein Genie. er lebt noch in dieser Welt, das würde ich sagen, qualifiziert ihn erstmal als Genie. Aber gleichzeitig weiß man nicht so richtig, weiß er von Anfang an eigentlich, was er sich dazu gemutet hat. Also eigentlich ist er ja wirklich der Ringträger von Tribes of Europa. Also er hat sich da eine große Bürde aufgelastet mit diesem Cube und rennt da eigentlich ins Verderben und ist dann gleichzeitig währenddessen immer sehr naiv und betrachtet das ein bisschen so wie so ein Kinderabenteuer. Deswegen würde ich sagen, ist Elia eindeutig der Forrest Gump von Tribes of Europa.
Wenn du sagst, dass er quasi damit nicht nur Forrest Gump ist, sondern auch Frodo aus Herr der Ringe, ist dann Moses, der von Oliver Masucci gespielt wird, sein Sam?
Ich fürchte ja. Das müssen wir jetzt genauso festhalten, den Stein meißeln und da kommt er nicht mehr raus.
Und wer ist Aragorn von dem Cast?
Emilio Sacraia, oder?
Der spielt den Keanu.
Ja, so ein weiser, naja, nicht weiser, aber zumindest ja, lässig vielleicht. Lässig und in sich ruhend, attraktiv. Ist ja auch wichtig. Also er zieht die Blicke auf sich.
Und Liv, also ich möchte jetzt nicht in inzestuöse Gefilde, aber mich erinnert Henriette Confurius auch an Arwen.
Ja.
Und Liv ist aber die Schwester von Keanu.
Ja, Liv hat sowas Erleuchtetes, oder?
Ja.
Würde ich auch sagen. Am Anfang musste ich sie immer so, sie hat mich immer so an die Klassensprecherin erinnert, die ich so hatte im Laufe meiner.
Das ist sehr präzise und kann ich auch aus meinem Leben bestätigen, ja.
Und gleichzeitig hat sie sowas schon irgendwas auch in sich Ruhendes und auf ihre Weise Erleuchtetes und sie steht über den Dingen auf jeden Fall. Ähnlich wie Arwen.
Wenn du jetzt schon sagst, über den Dingen stehen, das tut die Varvara von den Crows durch ihre Plateauschuhe ja auch. Das ist eine gute Überleitung, oder? Ich bin sehr stolz auf dich.
Markus Lanz wäre sowas von neidisch gerade.
Danke für diesen Vergleich. Sie wird von Melika Forutan gespielt. Ist das unser Saruman in dieser Serie?
Finde ich eigentlich perfekt. Dann wäre jetzt die Frage, wer ist Grima Schlangenzunge, ne? als nächstes.
Also, für mich hat Ivar, der von Sebastian Blomberg gespielt wird, auf jeden Fall Schlangenzunge-Vibes, aber er ist ja eigentlich der Vorgesetzte bei den Crows von der Varvara. Er ist der große Kapitän dieser Crew, dieses Tribes. Insofern schwer zu sagen. Meine persönliche Hoffnung ist ja, dass Keanu vielleicht in den kommenden Staffeln zu einem Grima-mäßigen Intriganten wird. Aber da bin ich mir unsicher, ob sie so weit gehen. Oder Deviat vielleicht auch, der Liebessklave von Varvara.
Ich bin erstmal gerade wahnsinnig beeindruckt, wie du diese Namen einfach gerade aus dem Ärmel schüttelst.
Ich habe hier eine Tabelle mit allen Namen vor mir. Ich schummel, sorry.
Deviat hat auf jeden Fall, der hat mega Schlangenzungen-Vibes, auf jeden Fall, ja.
So, bevor wir jetzt zu tief in die Vergleiche zwischen Tribes of Europa und der Herr der Ringe einsteigen, vielleicht nochmal an alle, die die Serie nicht gesehen haben, aber gerne Streamgestöber hören und deswegen uns zuhören. Wir sprechen heute über Tribes of Europa. Das ist wirklich eine große deutsche Sci-Fi-Produktion für Netflix. Und entsprechend denke ich auch, dass sie die Aufmerksamkeit von uns absolut verdient hat. Nicht nur, weil wir gerne auch über Serien wie Dark reden, sondern weil sowas einfach wirklich außergewöhnlich ist, leider immer noch im deutschen Seriengeschäft, dass sowas wie Tribes of Europa überhaupt produziert wird. Wir werden also auch diese Serie spoilern. Seid davor auf jeden Fall gewarnt, aber wir machen den Podcast auf jeden Fall auch interessant für alle, die vielleicht gar kein Interesse an Tribes of Europa haben oder an die Plot-Details dieser Serie, weil wir uns nämlich in diesem Podcast auch fragen werden, ob die Serie etwas verrät über den Ansatz, den Netflix bei seinen Produktionen fährt, die, sag ich mal, epische Geschichten ausbreiten. Das können Sci-Fi-Serien sein, es können aber auch Fantasy-Stoffe sein. Also, welche Parallelen gibt's zum Beispiel zwischen Tribes of Europa und The Witcher, wo wir ja alle auch gerade auf die zweite Staffel warten? Ich finde das nämlich super spannend, weil es gibt ähnliche Probleme auch, es gibt auch ähnliche Vorteile oder Pluspunkte, die vielleicht auch erst Netflix so möglich macht, wenn sie Serien in Produktion geben. Und darüber werden wir auf jeden Fall auch sprechen. Aber am Anfang, wie gesagt, Spoilerwarnung. Ihr werdet ein paar Plot-Details zu Tribes of Europa in dieser Ausgabe von Streamgestöber erfahren. Seid gewarnt, jetzt geht's los. Hendrik, wir sind ja jetzt schon ganz tief eingestiegen in die Figurenwelt. Nochmal ein paar Schritte zurück. Wenn du dich erinnerst, was war dein erster Eindruck von Tribes of Europa, als du die erste Folge gesehen hast?
Ganz kurz, also ich muss natürlich schon sagen, ich habe vorher den Trailer gesehen. Das heißt, ich bin schon vorbereitet in diese Serie reingegangen und mir war auch klar, was so ungefähr auf mich zukommt, also dass da Leute geschminkt rumlaufen und so weiter, das wusste ich vorher alles. Weiß nicht, die können ja geschminkt rumlaufen, aber die Art und Weise, wie sie geschminkt sind und alles, was dann eben so zusammenkam, die Brutalität und so weiter, da war ich schon so ein bisschen vorbereitet. Ich dachte ganz am Anfang, als ich angefangen habe, okay, das geht mir alles sehr, sehr schnell gerade, dafür, dass da wirklich mir so eine riesige Welt vorgestellt wird, sprintet die Serie ganz schön durch die Ereignisse durch. Und das fand ich von vornherein problematisch. Das, ich glaube, man sagt das Pacing, also die Geschwindigkeit der Erzählung. Das war irgendwie das Erste, wo ich direkt gedacht hatte, okay, nee, das geht mir alles gerade viel zu schnell. Da wird mir jetzt wirklich eine Welt vorgestellt, die spielt im Jahr 2074. Es ist alles wahnsinnig kompliziert. Mir werden verschiedene Stämme vorgestellt. Europa, wie ich es kenne, existiert nicht mehr. Das heißt, ich muss mich sowieso an viele neue Gesetze erstmal gewöhnen in dieser Welt. Dann bekomme ich erstmal einen Vorblick auf die Ereignisse. Also ich sehe, wir springen ja erstmal noch mal in die Zukunft, um ein paar Wochen, würde ich sagen. Und dann wieder zurück in so ein Naturszenario bei den Origines, also bei den drei Geschwistern, die ja dann auch unser Anker in dieser Erzählung sind. Und da hätte man ja irgendwie sagen können, jetzt mal ganz kurz ein bisschen Tempo runterfahren, aber dann hast du ganz kurz, eine Minute hast du dann diese drei Geschwister und dann brettert dieses Atlantia-Raumschiff an denen vorbei und stürzt ab. Und das heißt, du hast von vornherein ganz viel, was du verdauen musst. Das war irgendwie so mein erster Eindruck.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich habe mir dann auch ganz schnell, als ich angefangen habe mit der Serie, meine Notizen geschnappt und ich habe wirklich jeden einzelnen Begriff, jeden Namen, jede Stadt, die erwähnt wird oder jeden Ort aufgeschrieben, jeden Stamm natürlich, den es in Tribes of Europa gibt, weil ich Angst hatte, dass ich irgendwann nicht mehr hinterherkomme oder so oder dass ich mich sowieso nicht mehr dran erinnere, weil in den drei Folgen, die ich danach geschaut habe, noch eine Liste von 20 anderen dazugekommen sind. Und so war es auch. Also ich habe meine Notizmacherei ist dann so irgendwann bei Folge 4 oder 5 ist es dann immer weniger geworden, wo ich dann das Gefühl hatte, jetzt haben sie das meiste etabliert und ich muss nicht mehr ständig alles mitschreiben und so. Und ich muss aber sagen, dass mir dieses Tempo in dieser ersten Folge zugesagt hat, weil es mich davon abgehalten hat, zu intensiv über die Welt nachzudenken. Das klingt vielleicht wie ein unterschwelliger Diss der Serie, aber das hat für mich irgendwie zu dem Genre gepasst, weißt du? Also das ist gleich so in medias res, rein damit und dann wird die Origines-Siedlung am Ende der Folge platt gemacht und dann sind sie in alle Winde verstreut. Und dann beginnt die Serie. Also dadurch war ich sofort drin und musste gar nicht länger drüber nachdenken, wie glaubwürdig ist zum Beispiel diese Welt und dieser Stamm und diese ganze Idee.
Ja, das kann ich verstehen. Spannend ist es dann ja auch auf jeden Fall. Also ich konnte mich gar nicht so richtig lösen ganz am Anfang davon, was bei Fantasy-Serien dann schon irgendwie, also gerade bei Streaming-Fantasy-Serien ist es dann schon nochmal wirklich ein großes Verdienst, dass ich mich wirklich schon direkt reingezogen fühle davon. Gleichzeitig denke ich mir aber dann auch, okay, du hast ja schon irgendwas vor mit dieser Serie und das sagt ja der Showrunner Philipp Koch auch, er möchte 9 Staffeln maximal oder möglichst auf jeden Fall sehr viele Staffeln möchte er damit füllen mit dieser Welt und das heißt, er hat ja potenziell genug Zeit, um uns diese Welt vorzustellen. Und da würde ich mir dann schon wünschen, dass es am Anfang ein bisschen behutsamer losgeht mit dem Ganzen. Und das, wenn ich mich da einfach an verschiedene andere Fantasy-Franchises erinnere, an die erfolgreichsten, an sowas wie eben Harry Potter oder sowas. Bei Harry Potter hast du das Erste, was du siehst, ist eben eine dunkle Straße und die wird nach und nach erleuchtet. Das heißt, du wirst erstmal gar nicht mit Licht irgendwie oder sowas konfrontiert. Sie wird nach und nach, dass das Licht der Fiktion wird in diese Straße so reingeströmt von Dumbledore dann eben. Und dann kommen da erstmal zwei Figuren auf dich zu und an diese Figuren kannst du dich dann erstmal gewöhnen. Und die erklären dir dann auch schon ein bisschen was über die Welt, in der du dich dann zurechtfinden musst. Und ich glaube, so. Also das ist vielleicht ein bisschen dogmatisch jetzt gerade, aber ich glaube, das ist schon ein guter Weg, um große Fantasy-Welten vorzustellen. Dass man erstmal ganz, ganz langsam in diese Welt reinführt und man sich dann erstmal so ein bisschen akklimatisieren kann. Und dass dann eben nicht direkt ein Meteor vom Himmel knallt und die Figuren in diese Welt reinstößt und dann alles an einem irgendwie so vorbeirauscht. und man die Details, um die es geht bei Fantasy, es geht ja hauptsächlich um die Details, und dass man die dann gar nicht mehr wahrnimmt, was du ja auch schon meintest, dass man sich gar nicht mehr groß damit beschäftigen kann. Also bei Fantasy geht es mir gar nicht in erster Linie um Plot, was natürlich auch wichtig ist. Der Plot formt das Ganze am Ende. Aber ich möchte ja die Welt auch erleben und genießen und aufsaugen und so weiter. Das fehlt mir dann schon bei Tribes of Europa von Anfang an so ein bisschen.
Wie würdest du denn erklären, dass wir, wenn wir über Tribes reden, was technisch gesehen eine Sci-Fi-Serie ist, trotzdem immer auf den Fantasy-Vergleich zurückkommen? Also liegt das an der Welt, den Figuren, der Geschichte?
Ich glaube, ja, also man könnte einfach sagen, dass Sci-Fi im Grunde immer auch ein bisschen Fantasy ist. Ich glaube, deswegen ist es irgendwie leicht, das so ein bisschen zu überlappen. Schwer zu sagen. Ich würde wahrscheinlich am Ende auch Tribes of Europa doch irgendwie als Sci-Fi einordnen, einfach weil obwohl andererseits so viel Technik kommt gar nicht vor. Das heißt, wir denken uns aber schon die Welt ausgehend von der Welt, in der wir leben. Und das ist dann irgendwie eher am Ende noch, fällt dann auf jeden Fall in die Sci-Fi-Richtung rein, oder?
Ja, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine Sci-Fi-Serie, aber wenn ich an Vergleichspunkte denke, dann, wenn in überhaupt in die Sci-Fi-Richtung, dann eher postapokalyptische Geschichten, wie jetzt zum Beispiel Mad Max und insbesondere Mad Max Fury Road oder so. Aber wenn ich mir so die Geschichte ansehe, wie sie so erzählt wird, und das war ja auch in unserer Einleitung am Anfang des Podcasts dann eher zufällig so ein Vergleichspunkt, dann erinnert sie mich halt schon an, ja, Harry Potter nicht unbedingt, aber Herr der Ringe auf jeden Fall.
Ja.
So, also weil eben man am Anfang diese drei Jugendlichen hat, die in alle Winde verstreut werden, und das ist ja einfach so ein, diese Reisegeschichte, die erinnert natürlich dann automatisch auch sehr stark an so nicht nur Märchenerzählungen, sondern eben dann auch Fantasy-Epen und so. Also das ist, glaube ich, einer der Gründe. Und natürlich der Fakt, dass Technik so eine geringe Rolle spielt in der ersten Staffel. Also dass die Welt so archaisch ist, aus der zumindest Liv, Keanu und Elia stammen.
Genau, ich glaube, die Welt, deswegen kam ich wahrscheinlich auch auf Fantasy, einfach gerade auf den Fantasy-Vergleich, weil es eben so weit entfernt ist schon von der Welt, in der wir jetzt leben. Also es sind ja 50 Jahre, liegen da jetzt zwischen, und diese 50 Jahre spürt man auch, weil eben nichts mehr so ist wie vorher. Also es ist einfach wirklich eine ganz andere Welt, in der diese Kinder da leben. Also man sieht irgendwie noch so ein paar Überbleibsel, also hier und da noch ein bisschen Gemäuer und auch so ein paar verfallene Industriebauten und so weiter. Aber diese 50 Jahre und dann eben auch der Blackout, also der schwarze Dezember, es klingt immer wie ein Börsencrash irgendwie. Der hat ja wirklich diese Welt komplett umgekrempelt. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch irgendwie immer eher bei Fantasy, weil das alles schon noch recht abstrakt ist. Es ist schon eine abstrakte Welt mit komplett neuen Regeln, und die bauen sich dann erst so nach und nach auf. Und das ist, würde ich schon sagen, so ein Merkmal von Fantasy auch am Ende.
Und die Technik, die vorkommt, also insbesondere dieser Cube, in dessen Besitz der Elia gelangt durch den abgestürzten Atlantier, die hat auch eher was Magisches, ne? Weil sie so weit weg ist von der Technik, die anderen haben, also zum Beispiel die Crows mit ihren Neonlampen und so, dass es schon wieder aus einer ganz anderen Welt zu stammen scheint. Und natürlich erinnert es auch an magische Objekte in solchen Geschichten, also zum Beispiel den Ring, also gerade die Vielseitigkeit dieses Cubes, die hat etwas, was auch an Fantasy-Geschichten erinnern könnte.
Und vor allem, glaube ich, hat Technik auch in dieser Welt, in der sonst wirklich gar keine Technik mehr existiert, hat Technik ja auch irgendwas Magisches, ne? Also wir nehmen Technik irgendwie so als gegeben hin, weil wir sie uns einigermaßen logisch erklären können. Aber wie erklären sich denn Elia, Keanu und Liv diese Technik, die ja wirklich in einer Welt geboren sind, in der das eigentlich alles, in der es eben kein Internet mehr gibt und der Strom nicht aus der Steckdose rauskommt und so weiter, nicht mal fließendes Wasser kommt aus dem Wasserhahn. Und ich glaube, für die ist Technik auch irgendwas Magisches, oder?
Ja, auf jeden Fall, weil sie wurden ja von ihren Eltern, die diesen Origines-Stamm gegründet haben, auch abgeschirmt. Also das wirkt schon so, wie so ein kleiner Kult, so eine kleine Sekte, der sich bewusst von der realen Welt abschirmt. Und dazu gehört auch Technik. Alles, was mit Technik zu tun hat, ist schlecht. Und deswegen werden die dann am Ende aber auch platt gemacht von den Crows. weil das natürlich auch so ein bisschen illusorisch ist in der Welt, sich so seine Insel der Glückseligen zu bauen, ohne Schutz nach außen zu haben, wirklich.
Aber ich glaube, die würden, glaube ich, auf ein Smartphone, auf ein Apple iPhone oder so, würden die wahrscheinlich genauso reagieren wie auf diesen Cube am Ende oder auf einen Beamer, der einem dann dahingestellt wird und der leuchtet dann magische, sich bewegende Bilder an die Wand oder so. Da würde sehr wahrscheinlich genauso ein magisches Geschöpf wie dieser Cube am Ende.
Es hat auf jeden Fall gefehlt, dass der Cube aus Versehen angeht und dann kommt du und dieses rote Netflix N.
Also diese Querverweise auf Netflix, also oder dieses Durchbrechen dieser Netflix-Wand, das hat ja How to Sell Drugs Online Fast auch schon eingebaut. Also das kann nicht noch eine deutsche Serie machen. Das geht einfach nicht.
Wir haben jetzt schon über den ersten Eindruck und die Welt so ein bisschen gesprochen von Tribes of Europa, die Erzählung, die so an Fantasy-Erzählungen erinnert. Mein Parallele wäre jetzt, dass das Ende der ersten Folge so ein bisschen auch an das Ende von Der Herr der Ringe, die Gefährten erinnert, weil dann alle Gefährten, also der ganze Film beschäftigt sich damit, dass die Gefährten zusammenkommen und am Ende sind sie auseinander. Und wir haben drei Handlungsstränge, Frodo und Sam und Aragorn, Gimli und Legolas und Pippin und der andere, dessen Namen ich vergesse immer. Mary? Okay, gut. Also damit könnte man es natürlich auch vergleichen. Aber in den folgenden Episoden verfolgen wir dann diese drei Handlungsstränge, nämlich von Liv, Keanu und Elia. Und durch sie lernen wir auch die verschiedenen Tribes kennen, die dieses Europa, das wir kennenlernen in Tribes of Europa. Man muss immer sagen Europa, nicht Europe oder Europa,
glaube ich. Ich sage immer Europa, komischerweise. Ich glaube, Tribes of Europa sage ich immer, ja.
Genau, durch die lernen wir diese Welt so ein bisschen kennen. Hast du einen Favoriten bei den Handlungssträngen? Gab es welche, wo du dachtest, ach, nicht die schon wieder?
Nicht die schon wieder, dachte ich mir bei Liv tatsächlich. Leider eben weil ich sie so wenig einordnen konnte und bei ihr nie so richtig wusste, woran ich eigentlich bin, also eben weil sie wirkt wie, als würde sie dann irgendwie dann demnächst für die Grünen dann kandidieren oder so, also es, trotzdem ist sie auf ihre Weise natürlich sympathisch, aber ich glaube, der Handlungsstrang, der wirklich am spannendsten ist und auch irgendwie wo am meisten passiert die ganze Zeit und der auch am erwachsensten und auch am besten ausgearbeitet ist, also würde ich sagen, der von Keanu, also da ist er, der hat ja wirklich so, der wird da durchgeschleift durch diese wirklich sehr, sehr raue Bowsy-Welt und Crow-Welt. Das ist ja eher, eine Crow-Welt. Und durchläuft da verschiedene Stationen er lernt da die ganzen Sedimente dieser Gesellschaftsschicht irgendwie kennen. Das ist schon sehr spannend, bis er dann eben irgendwann bei Vavara sogar landet. Das ist auf seine Weise recht vorhersehbar gewesen. Aber irgendwie finde ich, mir war klar, dass er irgendwann am Tisch der Vavara sitzen wird und dann auch irgendwann ganz gern dann diesen Gladiatorenkampf bestreiten wird, um dann eben da rauszukommen. Das ist schon echt spannend. Also da bin ich voll dabei bei ihm.
Ja, das geht mir auf jeden Fall ähnlich. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die Crows so einfach so prall sind in allen ihren Elementen, die sie zusammensetzen, die Sprache, die sie verwenden, die vielen, vielen Begriffe natürlich wieder für ihre verschiedenen Schichten, aus denen sie bestehen. Also dann gibt es eben den Kapitan und dann gibt es die Bowsies, was so ein bisschen die Warboys oder die Kriegerkaste von den Crows ist. Und dann gibt es die verschiedenen Wörter für die Sklaven und die Vorarbeiter und das Volk, also diese Droge, die sie da irgendwie schürfen. Also das ist für mich auch so ein bisschen das am meisten, am stärksten ausgearbeitete Element der ganzen Serie. Und ja, ich kann ja nur zustimmen, die Geschichte von Liv ist wirklich irgendwie, naja, sie ist nicht langweilig. Also ich fand es jetzt nicht schade, dass ich irgendwie mit ihrer Story bei der sogenannten Crimson Republic irgendwie Zeit verbringen muss. Aber es war halt so wie so ein Autounfall, bei dem du weißt, dass er passiert. Und das dauert einfach ewig, bis es soweit ist. Und die Crimson Republic ist halt auch einfach lahm. Ne? Also das muss man jetzt mal sagen, wie es ist, die ist lahm.
Ja, es sind halt einfach nur Soldaten. Ne? Also die machen da Dienst nach Vorschrift, ne? Haben gar keine wirkliche Ideologie. Ganz im Gegensatz zu den Crows eben. Also die kämpfen ja schon für irgendwas, für ihre Sache. Klar, das ist alles eklig und brutal, was die eben machen. Und die wollen ja ganz Europa beherrschen am Ende. Sie sind schon faschistisch. Aber trotzdem sind sie irgendwie spannend, weil du ganz genau weißt, auf welche Ideologien sie sich am Ende berufen. Und da ist es bei den Crimsons immer noch so ein bisschen schwammig alles. Und zu dem Handlungsstrang von Liv vielleicht nochmal. Das ist ja wirklich auch ein ständiges Hin und Her mit diesem Katz, also mit sie versucht dann irgendwie gleichzeitig ihre Crow-Sis so ein bisschen zu verarschen und sie wiederum wird von ihr dann an der Nase herumgeführt. Es geht auch wirklich, wie du schon sagst, es geht überhaupt nicht vorwärts und das ist ein bisschen, wird dann ein bisschen auch an die, weiß nicht, auf die Spitze dann am Ende geführt und der Plot bewegt sich einfach nicht bei ihr.
Ja, also sie ist auch die, wo ich es gehört habe, dass sie am wenigsten Schauplätze irgendwie oder interessante Schauplätze kennenlernt. Mhm. Sie ist da die ganze Zeit in dieser Crimson Republic Station und manchmal im Gefängnis und manchmal schaut sie irgendwie in den Sonnenuntergang. Sehr oft schaut sie in den Sonnenuntergang. Und ja, ihr Gegenspieler / Love Interest, der ist jetzt auch nicht so interessant. Der hat natürlich irgendwie eine interessante Entwicklung, weil er sich dann eben als total intriganter, wahnsinniger Kriegstreiber herausstellt im Verlauf der ersten Staffel. Und das fand ich schon sehr gut, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, siehst du nicht, dass der total krank ist? Sieht die Serie nicht, dass der total krank im Kopf ist? Und dann dachte ich, ah, die Serie sieht das auch. Gut so, gut so. aber ja, das ist auch so stationär und ja, dafür, dass sich alle auf eine Reise begeben von den drei Geschwistern, macht sie am wenigsten Fortschritt.
Was ich mir bei dem Crimson-Anführer gefragt habe, warum der nicht den Bart bekommen hat, den der Darsteller ja auch in Freud hatte. Also der wirkt halt auch wirklich einfach blass.
Ist das der Darsteller von Freud?
Das hat Andrea Wöger. Hat das getwittert zumindest. Also dann glaube ich ihr das einfach mal. Und sie hat auch ein Vergleichsbild, glaube ich, mitgeschickt. Und das sieht man. Also das ist der Darsteller von Freud und mit Bart sieht er deutlich charismatischer aus. Also glaub, der muss sich einfach im Bart stehen lassen, der Typ. Und dann sieht er auch aus wie der kranke Triebstreiber, als den du ihn bezeichnest. Also das manchmal kann ein Bart Wunder wirken.
Ich glaube, Bärte könnten viele Probleme auf der Welt lösen. Vor allem bei Netflix-Serien und vor allem bei Tribes of Europa auf jeden Fall. Ist keine, sage ich mal, bartstarke Serie, ne?
Nee.
Also wenn ich so überlege.
Die setzen dann doch eher auf die herkömmliche Schminke und nicht die Schminke, nicht die Konturen des Bartes, die dann deine Gesichtszüge hervorheben.
Es gibt natürlich eine Ausnahme, was die Bärte angeht. Und zwar ein Schnurrbart, den ich natürlich ganz famos finde. Als ich die Reaktionen gelesen habe, hier und da, der ist, glaube ich, nicht überall so gut angekommen wie bei mir. Und ich rede natürlich von Oliver Masucci, der in dem dritten Handlungsstrang eine wichtige Rolle spielt. Denn er trifft auf den Elia, das ist unser Frodo, der hat den Cube. Und Oliver Masucci spielt diesen Moses, der eigentlich nur diesen Cube verschachern will, aber sich dann irgendwie auch so ein bisschen mit Elia anfreundet und so ein bisschen auch Beschützerinstinkte hat und vielleicht dann auch irgendwann so weit getrieben wird, dass er mal ein bisschen mehr macht, als einfach nur für seinen persönlichen Gewinn zu arbeiten. Und Oliver Masuccis Moses hat einen Schnurrbart. Und ich glaube, in dieser bartarmen Welt ist das eine Bereicherung. Was sagst du?
Ja, du meinst den Schnurrbart, unter dem dann immer der Mund so, der Mund, die Lippe so charmant zuckt, oder?
Das ist ja, der. Also ich weiß nicht, ob die Lippe unter dem Schnurrbart zuckt oder der Schnurrbart unter der zuckenden Lippe ist. Es ist ein schwieriges existenzielles Verhältnis, was sich da ergibt in seinem Gesicht.
Aber ich glaube, du bist generell ein größerer Fan von dieser Figur als ich, weil ich hatte auch mit dem Handlungsstrang von Elia so ein bisschen meine Probleme, was aber, glaube ich, eher daran liegt, dass er gerade im Kontrast mit den beiden anderen sehr, sehr kindlich wirkt. Also ich habe immer das Gefühl, dass wenn man wirklich nur Elia als Serie gehabt hätte, dann hätte die Serie ab 6 freigegeben werden können, weil das ist wirklich alles sehr, sehr harmlos. Die sind da auf ihrer kleinen Quest, müssen den Cube irgendwo hinliefern. Klar, es gibt hin und wieder mal ein bisschen Action, aber das ist im Vergleich zu dem, was bei den Crows abgeht, das ist ja wirklich sowas von harmlos. Also bei den Crows, da werden Menschen kastriert, da werden junge Männer vergewaltigt, da werden generell ständig irgendwelche Leute massakriert. Und dann hast du dann eben Elia und Oliver Masucci, der durch relativ entspannt durch osteuropäische Landschaften wandern und eigentlich schon auch genug Zeit haben, eben sich aneinander kennenzulernen auch. Ne? Also es ist ja wirklich, er entwickelt sich da ja zu einer neuen Vaterfigur auch heraus. Dass sie für sowas überhaupt Zeit haben, sowas zu erforschen, das ist schon, spricht Bände irgendwie.
Na, ausgerechnet dafür nehmen sie sich Zeit. Ne? Am Anfang hast du ja dir mehr Zeit gewünscht, aber bis Elia und Moses mal an relevante Stationen geraten mit ihrem Van, mit dem sie da durch die Landschaft fahren, dauert es immer und da haben sie sehr viel Zeit über das Leben und zu sprechen und italienischen Rock aus den 90er Jahren zu hören, was ich auch eine interessante Wahl fand. Ich habe dann sehr viel italienische Musik gegoogelt. Zucchero zum Beispiel. Ich habe mich gefragt, ist das Zucchero, was da gerade läuft? Und dann dachte ich, wann habe ich zum letzten Mal über Zucchero nachgedacht? Irgendwann 1999, glaube ich. Sehr seltsam.
Aber hört er dann wirklich Zucchero?
Ich weiß es nicht. Ich habe das nicht so richtig gefunden. Und dann musste ich mir schon wieder Notizen über die neuen Szenen machen, die danach kamen. Und dann habe ich das leider aus den Augen verloren, fürchte ich. Ja, ich mochte den Handlungsstrang, aber ich verstehe absolut, was du meinst mit der Kinder- und Jugendserie, die das auch sein könnte. Und das führt dann auch insgesamt zu diesem Achterbahn-Effekt, den Tribes of Europa bei mir ausgelöst hat, dass man eben einerseits die zuckende Oberlippe von Oliver Masucci und sein generelles lustvolles Overacting hat und diese Vorstellung, dass er da einfach um sein Leben spielt gerade, und gleichzeitig aber völlig zwanglos ist und total entspannt. Also so habe ich ihn, glaube ich, noch nie gesehen in einer Rolle.
Also so wie Adam Sandler in Uncut Gems.
Ja, na vielleicht nicht ganz. Vielleicht überhaupt nicht, aber schon irgendwie, ich weiß nicht genau. Ich hätte jetzt alle Adam Sandler-Rollen gesagt, außer Uncut Gems. Shoutout an unseren Podcast über Adam Sandler bei Netflix und Uncut Gems natürlich. Was wollte ich eigentlich sagen? Also genau, das ist diese Achterbahnfahrt. Also das ist auch immer ein sehr chilliger Handlungsstrang, weil man schon, oder zumindest ich wusste intuitiv, dass Oliver Masucci ihm nichts tun wird. Der wird sich nicht hinterher als richtiges Arschloch herausstellen und so. Deswegen war das immer so ein Luft holen, wenn Elia da mit ihm wieder italienische Rockmusik aus 90ern gehört hat. Und dann ging das wieder hoch, ne, richtig hoch. Ich bin noch nie Achterbahn gefahren, weil ich Angst davor habe, aber so stelle ich es mir vor, ging das dann wieder hoch auf die nächste Kurve zu und dann bist du bei den Crows und hast wirklich den Abgrund der Menschlichkeit dort.
Ja, es ist ja wirklich ein bisschen so, okay, also die Crows, das ist dann quasi Vikings. Also die Serie Vikings, die dann auch sehr brutal ist. Dann hast du den Handlungsstrang von Liv, das ist mehr so Hunger Games, also schon so ein bisschen brutaler. Und dann hast du Elia und das ist dann, weiß ich nicht, Bibi und Tina. Und das sind schon harte Dissonanzen dann immer, wenn du dann, also so. Da musst du dann schon jedes Mal, also ich kann schon, also hast du dann so ein Knacken in den Ohren, wenn du dann, wenn du dann eben in der Achterbahn bist. Bin schon mal Achterbahn gefahren.
Wie war's?
Ich hab schon sehr lange jetzt nicht mehr, aber da hast du dann ja irgendwann, also ich hab dann immer so ein Knacken im Ohr, wie wenn du im Urlaub oder so in den Alpen bist oder so und dann fährst du einen Berg hoch oder runter und dann hast du immer so einen Druckverlust. Und das ist, glaube ich, dann auch, wenn du aus dem Handlungsstrang von Elia hochfährst zu dem Handlungsstrang von Keanu. Dann hast du auch, glaube ich, einen Knacken im Ohr danach.
Da muss man nur aufpassen, dass es nicht so eskaliert wie in Final Destination 3 mit der Achterbahn und ja, die nicht entgleist, würde ich sagen, weil manchmal fühlt sich schon innerhalb von einzelnen Szenen bei den Crows so an, als würde da gleich was komplett entgleisen. Also es gibt so Szenen, insbesondere natürlich, wenn die Lady, heißt die eigentlich Lady? Naja, die Varvara, die
Lord Varvara,
die Schurkin vom Dienst, wenn nicht gerade der Kapitän, ihr Boss da ist, wenn die dann den Keanu zwingt, ihr Liebessklave zu sein und dann irgendwie solche Sätze raushaut, wo du einfach nur irgendwie gerade dein Wasser, das du im Mund hast, ausspucken willst, weil das so B-Movie lustig ist und dann im nächsten Moment siehst du halt eine Vergewaltigung, du siehst das tränenüberströmte Gesicht von Keanu oder so, wo du denkst, oder zumindest ging es mir so, wo ich manchmal auch nicht einzuordnen wusste, sind sich die Macherinnen bewusst, was da gerade in einer Szene zusammen vermengt wird?
Darf ich den Satz nochmal sagen, den du meinst?
Ja, bitte, unbedingt.
Wenn du vor mir kommst, schneide ich dir die Kehle durch. Ich glaube, das ist genau der Wortlaut, weil das hat sich mir schon auch eingebrannt. Wenn du vor mir kommst, schneide ich dir die Kehle durch. Wahnsinn. Ja, und dann kommt halt wirklich diese Vergewaltigung. Wie der Typ sich dann dabei fühlen muss. Er muss performen und gleichzeitig hat er Todesangst. Also das ist schon irre. Also muss traumatisch sein.
Ja, und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad schaffen sie es auch, das Traumatische so darzustellen, aber gleichzeitig ist es halt immer in dem Genre gewandt und ich weiß nicht, ich glaube, der letzte Schritt zur Verschmelzung von diesen Aspekten funktioniert nicht. Aber andererseits bin ich froh, dass sie es wenigstens versuchen, weil ich ja, als ich gesehen habe, dass es da in Richtung Liebessklave geht, da hatte ich schon Angst, dass sie das Ganze wieder verharmlosen, weil das ja häufig so ist, wenn Filme oder Serien, die Vergewaltigung von Männern aufgreifen, dass das dann so, ja, am Ende will das ja doch mäßig wird. Und dann hatte ich schon Angst, dass es dann auch wieder in diese Richtung geht. Und dafür haben sie es dann ja doch recht ernst genommen. Also es wirkt ja wirklich so, als würde er dadurch auch gebrochen werden. Also das Trauma hinterlässt Spuren. Und diese Spuren, dafür nehmen sie sich auf jeden Fall ein bisschen Zeit, um das zu zeigen.
Wobei ja, also bei Keanu habe ich irgendwie das Gefühl, dass sowieso bei ihm ein ständiger Brechprozess eigentlich während seines ganzen Handlungsstrangs losgeht, weil er muss ja ein Trauma nach dem nächsten irgendwie durchstehen und es ist natürlich ein harter Spoiler, aber dann, wenn er dann am Ende eben vor seinem Vater steht und ihn dann töten soll und so weiter, das ist, also bei dem hört es ja auch einfach nicht auf. Deswegen, es bleibt eine Theorie, dass er dann am Ende ich glaube, es ist deine Theorie, ja, dass er am Ende dann womöglich auch einer von den Crows wird. Das ist sowas von, also es wäre schon sehr plausibel, weil er eben wirklich, er spürt ja am Ende wahrscheinlich gar nichts mehr, wenn er da durch ist, durch diese Tour. Ja.
Nur ist aber die Frage, wir lernen durch diese drei Geschwister, die wir jetzt schon intensiv besprochen haben, diese Welt kennen. Ist diese Welt denn an sich, so wie wir sie in den 6 Folgen kennenlernen, glaubwürdig?
Ich hatte wirklich immer wieder Probleme, mich auf diese Welt einzulassen. Ich bin ja schon darauf eingegangen, ganz am Anfang. Und das wird meiner Meinung nach auch nicht besser. Die besten Momente, wo du wirklich das Gefühl hast, da hast du eine komplexe Welt vor dir, das ist dann, wenn wir im Gebiet der Crows sind. Also wenn du dann diese großen Industriebauten hast, in denen die da ihre Wohnungen, klingt so profan, also nee, es sind keine Wohnungen, es sind schon Lofts, eingebaut haben. Und ich glaube, aber alles, sobald du dann irgendwie versuchst, dir vorzustellen, wie weit eigentlich die Stämme auseinander liegen und so weiter und wie lange die jetzt da von einem Ort zum anderen brauchen und so, da wird es dann irgendwie alles sehr, sehr schwammig. Also ich habe wirklich für Entfernungen habe ich in dieser Serie überhaupt gar kein Gefühl. Ich weiß nicht, wo was ist und ich weiß auch nicht, wo es, also oder sind die ganze Zeit in Mitteleuropa oder sind sie zwischendurch dann wirklich auch mal irgendwo in womöglich sogar in Spanien oder in Südfrankreich oder sowas? Das da wird einem gar kein Gefühl für vermittelt in dieser Serie. Wie hast du das gesehen?
Ja, also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Ich hatte am Anfang mir das, also am Anfang dachte ich so, sind die Origines, sind die in der sächsischen Schweiz, weil das sah aus wie so ein irgendwie wie so ein Ort, wo ich mal im Urlaub war. Ja. Und dann kam es mir auch durchaus stimmig vor, dass Berlin dann gar nicht so weit weg ist davon für solche Verhältnisse, für so eine groß angelegte Serie. Aber ein richtige Probleme hatte ich dann tatsächlich, als es als es um Elias Reise ging, die ja dann im Finale der ersten Staffel zu einem Ziel kommt und das auf einmal aussah, wie sind sie jetzt in den Alpen, wo sind sie denn jetzt? Also das sah auf einmal aus, als wären sie irgendwie auf einem anderen Kontinent oder so. Und das kann natürlich sein, dass es da noch irgendwie nach dem Blackout irgendwie noch eine Umweltkatastrophe gab, wer weiß, keine Ahnung. Aber das hat für mich überhaupt nicht funktioniert, vor allem natürlich, weil das so die ganze Staffel über zu so dieses Geheimnis dieser verlorenen Arche der Atlantia über allem schwebt und alle reden darüber so ein bisschen, auch alle wollen dahin und der Cube ist quasi das Programm, um dich dahin zu führen, dein Google Maps sozusagen. Und dann sind die irgendwie in 100 Kilometern da und dann ist Schluss. Und du denkst, müssen sie jetzt nicht eigentlich 3 Staffeln verwenden, um dahin zu kommen, weil das wirklich irgendwo anders ist? Oder ist wirklich alles in den Grenzen von Zentraleuropa so?
Ja, und auch irgendwie in einem Umkreis von 60 Kilometern am Ende. Und das wäre natürlich dann wirklich, also für eine Serie, die Tribes of Europa heißt, ist das halt alles immer noch recht klein. Also es wirkt klein, also es wirkt immer so alles recht lokal. Und du weißt gar nicht so richtig, was eigentlich außerhalb dieses Umkreises so passiert. Also dir wird irgendwie gesagt, okay, da gibt's eigentlich ganz Europa, ist aufgesplittert in viele verschiedene Stämme. Und am Ende hast du dann doch nur, die Femen, die kommen dann ganz am Ende nochmal. Du hast die Origines, du hast die Crows und die Crimsons und so. Und ja, das war es dann irgendwie auch. Und es wird irgendwie nicht kein Gefühl, oder mir wurde irgendwie kein Gefühl von einer Welt darum vermittelt und irgendwie auch nur angedeutet, dass da noch mehr dahinter stecken könnte.
Ich muss aber sagen, dass mich das gar nicht so gestört hat. Also wenn ich jetzt den reinen Unterhaltungsgrad der Serie anschaue. Ja. Also ich habe mich halt gewundert, weil das ist wirklich so im Finale, als würde irgendwie Frodo sagen, hey, ich gehe jetzt aus dem Auenland raus und 10 Minuten später ist er nicht in Bruchtal, sondern in Mordor. So in der Art. Also das war halt seltsam, aber es hat für mich jetzt nicht den Unterhaltungswert gemindert, weil der war für mich schon immens. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich einfach auch so dranbleiben will und dass ich mehr haben will von dieser Serie und dass ich wirklich dann auch alles so schnell wegbinge innerhalb von wenigen Tagen. Hat das mangelhafte Worldbuilding bei dir da größere Probleme verursacht?
Ja, ganz eindeutig, weil ich gucke Fantasy-Serien nicht unbedingt, also klar, sie müssen auch spannend sein, aber ich gucke sie nicht unbedingt, weil ich jetzt unbedingt einen aufregenden Plot haben möchte. Ich möchte mich schon auch ganz gern in dieser Welt und den verlieren und den Figuren, die darin leben, die möchte ich kennenlernen, ich möchte die verfolgen und so weiter. Und das habe ich eben bei einer Serie wie Tribes of Europa gar nicht. Und das ist so ein bisschen das, was mir auch dann eben bei, ich habe mir jetzt gestern nochmal Fate the Wings Saga angeguckt, die erste Folge, und auch Cursed. Und bei Cursed ist das irgendwie ähnlich. Also Cursed ist auch so ein ähnliches Beispiel wie Tribes of Europa, wo ich irgendwie das Gefühl habe, du hast eine Vorlage. Es gibt, glaube ich, diesen Frank Miller Comics bei Cursed, das ist die Serie mit Catherine Langford. Und die hat ein ähnliches Problem wie Tribes of Europa. Du wirst wirklich reingeworfen in diese Welt. Und sie fließt dann so schemenhaft an dir vorbei. Und ich habe dann auch ein bisschen was gelesen zu dieser Serie. Also angeblich wurden die Kampfszenen mit Catherine Langford bewusst gering gehalten, weil sie weil keine Zeit dafür da war, um ihr Kämpfen beizubringen. Also sowas, weißt du, dass du keine Zeit dafür aufopferst, deine Hauptfigur, deren wichtigste Eigenschaft auch oder eine der wichtigsten Eigenschaften, dass Schwerterkämpfen ist, weil sie eben weil sie unter anderem mit dem Arthur-Schwert umgehen muss, dass die dann halt nicht wirklich einigermaßen kämpfen kann, also auch kein ausreichendes Kampftraining bekommt. Also solche Details fehlen mir auch bei Tribes of Europa. Also der Wille, wirklich eine Welt nicht nur zu erschaffen und aufzuschreiben und zu sagen, okay, es gibt hier ganz viele Stämme, sondern auch tiefer einzutauchen und die kleinen Verbindungen zu schaffen und hinter den Figuren noch ein bisschen mehr das anzudicken. Ja, genau.
Das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, dass man sich quasi vorstellt, was wäre, wenn die Figuren, die Hauptfiguren jetzt hier nicht vorbeikommen würden? Wie würde da der Alltag aussehen? Oder wo wohnen eigentlich die Leute? Oder wie kommen sie tagtäglich an ihre Nahrung? Das ist natürlich eine ganz besonders wichtige Frage bei Tribes auch, weil da ja sowieso alles durcheinander geworfen wurde, was wir so aus unserem Alltag kennen. Und klar, bei den Origines kann man sich das noch gut vorstellen, weil die jagen halt und was weiß ich, also in ihrem...
Plündern.
Bitte?
Jagen und plündern wahrscheinlich und da kriegen sie dann ihr Essen her.
Genau, auch wenn man das natürlich auch nicht sieht. Man hat da auch nicht so ein Gefühl für die, sage ich mal, Hierarchien und Infrastruktur und verschiedenen Aufgaben, die so ein Stamm eigentlich haben muss, damit da immerhin um die 30 Jahre oder so oder 20 Jahre überlebt in dieser urstfeindlichen Welt. Also ich habe mich da auch gefragt, warum haben die, wurden die nicht schon gestern oder vor 10 Jahren platt gemacht, wenn es so einfach ist, das zu tun. Und das ist, glaube ich, so ein generelles Problem, weil das ist was ich zum Beispiel auch bei The Witcher wahrgenommen habe, dass ich damals das Gefühl habe, dass die Orte, an die die verschiedenen Figuren kommen, und bei The Witcher haben wir ja in der Netflix-Adaption auch ungefähr 3 Handlungsstränge, nämlich Ciri, Geralt und Yennefer. Und da habe ich auch das Gefühl gehabt, immer, dass die Orte immer nur zu Leben kommen, wenn gerade Geralt, Ciri oder Yennefer da sind. Und wenn die wieder raus sind und die Tür zugeht, dann erstarrt alles. So. Als würde alles nur existieren für die Hauptfiguren und nicht, weil die Welt in sich funktioniert oder bestimmte Abläufe hat oder organisch gewachsen ist. Und bei The Witcher, was mich auch an Tribes of Europa erinnert, 2 Sachen. Einerseits sieht Tribes of Europa viel billiger aus, als es, glaube ich, ist. Mhm. Das liegt, glaube ich, auch an der Inszenierung. Also Dark, jede Szene in Dark sieht teurer aus, als alles, was du in Tribes of Europa siehst. Obwohl, glaube ich, Tribes of Europa Unmengen gekostet haben muss. Also wenn man sich auch die Schauplätze anschaut, die es gibt, die verschiedensten, die eingesetzt werden. Und das ist bei The Witcher ähnlich. Da habe ich auch das Gefühl gehabt, alles Geld ist für Henry Cavill draufgegangen, aber eigentlich muss die Serie ja was trotzdem gekostet haben, jetzt abgesehen von den hässlichen Kostümen, die es teilweise gab für die Bösewichte-Armee, die zum Glück korrigiert werden für Staffel 2. Und das andere ist, dass ich bei The Witcher auch nie ein gutes Gefühl habe für die Entfernung. Weiß nicht, du hast The Witcher auch geschaut, oder?
Ich habe das auch geschaut und ich habe mich durchgequält durch The Witcher. Das war jetzt bei Tribes nicht ganz so, weil das einfach auch die kürzere Serie ist. Und das ist ja auch nochmal so eine Sache. Warum ist die so kurz? Warum ist die erste Staffel von Tribes of Europa, warum ist die nur knapp 4 Stunden lang? Das ist ja auch nochmal, aber das ist vielleicht was anderes. Nee, bei The Witcher, da fängt es ja auch schon ein bisschen beim Storytelling an. Ne? Also eigentlich heißt es ja, mach Rückblenden wirklich nur dann, wenn sie notwendig sind, und The Witcher macht Rückblenden einfach so, weil es ja nicht anders geht vielleicht auch, oder einfach auch aus Spaß an der Rückblende manchmal. Und ja, bei The Witcher habe ich auch das Gefühl, dass die Figuren auch manchmal nur da sind, damit wir irgendwie, damit wir Spaß an den Figuren haben. Das habe ich auch bei der Figur von Anya Charlotra auch das Gefühl gehabt. Sie wird dann ja auch einfach verwandelt, damit sie attraktiver für uns ist. Sie ist ja am Anfang, ist sie ja, ist sie, glaube ich, leicht entstellt. Und dann am Ende wird sie dann wirklich einer Schönheits, eines Schönheitszaubers unterzogen und dann sieht sie irgendwie besser aus als vorher. Das ist alles recht, recht seltsam. Und das ist bei dem Witcher, also bei Geralt ähnlich. Wir haben, glaube ich, sehr viel Spaß mit ihm und wie er in seiner Wanne sitzt und um ihn herum passiert halt nicht wirklich viel. Beziehungsweise es ist so, bei ihm ist es so eine Art Solipsismus irgendwie, das, wie du ja schon meintest. Also die Dörfer, in die er reinkommt, die fangen erst dann an zu leben, wenn er da ist. Und dann ist dann irgendwie ein Monster da, was er bekämpfen muss, und dann ist die Quest vorbei und er zieht weiter in die nächste Stadt. Und wenn du das eben mit Game of Thrones vergleichst, mit der Tragweite der Ereignisse in Game of Thrones, dann, die ja wirklich Kontinente umspannend ist, dann wirkt das alles sehr mickrig. Und das ist ja das, was ich bei Tribes of Europa auch meinte, dass du dann am Ende spielst du das alles auf einer sehr lokalen Ebene ab. Und bei The Witcher ist es ja so, dass es dann wirklich sich auf einer Dorfebene abspielt. Und bei Tribes of Europa haben wir dann die 60-Kilometer-Ebene, also gefühlt zumindest.
Wird immer kleiner.
Ja.
ja, also Game of Thrones ist natürlich ein guter Vergleich, ist natürlich auch was manchmal ein bisschen unfair ist, weil einfach auch, glaube ich, HBO über die 8 Staffeln hinweg einfach Geld reingebuttert hat, was andere vielleicht nicht haben. Aber andererseits ist natürlich der Pilot von Game of Thrones, die erste Folge, beispielhaft, wie man so eine Welt vorstellt und orientiert und so, ohne so viel Geld auszugeben. Also natürlich ist Game of Thrones teuer gewesen, aber in der ersten Staffel hast du ja auch immer Momente, wo sie bewusst Schlachten umgehen, um Budget zu sparen. Und das, was die Serie in der ersten Staffel halt richtig gut macht, ist, dich im Nu zu orientieren. Und da ist natürlich dann die nächste Frage: Hättest du gerne eine Landkarte im Vorspann von Tribes of Europa gesehen?
Auf gar keinen Fall. Ich brauche keine Landkarte, um gar im Gegenteil. Also sobald du eine Landkarte aufzeichnen musst, um den Zuschauenden ein Gefühl von der Welt zu geben, dann hast du ja schon was falsch gemacht. Oder? Also so würde ich es einfach mal sagen. Also ich brauche keine. Man sieht zwar bei Game of Thrones im Intro ja eigentlich schon die Landkarte, aber ich hätte sie jetzt gerade im Piloten von Game of Thrones hätte ich das nicht gebraucht, weil mir da erstmal viel wichtiger ist, die Figuren kennenzulernen und die mir dann ein Gefühl und von den Regeln und von der Welt geben, in der sie leben. Und das ist ja das, was Game of Thrones absolut richtig macht. Game of Thrones hatte ja auch große Probleme. Also Game of Thrones wäre, glaube ich, ungefähr so lang gewesen wie Tribes of Europa, die erste Staffel, wenn sie die ganzen Dialogsequenzen nicht reingepackt hätten, die ja wirklich extra für die Serie noch geschrieben wurden. Also die kommen ja in den Büchern so gar nicht vor. Diese langen Dialogsequenzen zwischen Varys und Tyrion und so weiter. Das sehen wir ja alles gar nicht. Du hast am Anfang nur die teureren Fantasy-Sequenzen gehabt. Und das wäre dann wahrscheinlich irgendwie nur so knapp 6 Stunden gewesen. Das habe ich jetzt gerade letztens erst gelesen, dass sie dann noch viel nachdrehen mussten, weil die Serie einfach zu kurz war. Und das finde ich an Game of Thrones so schön, dass dir viel von diesem vibrierenden Game of Thrones-Leben über die Figuren vermittelt wird und darüber, wie sie miteinander reden. Und dadurch verdichten sich die Motive hinter den Figuren immer mehr. Also du weißt genau, es ist eine große politische Spannung in dieser Serie, aber jede Figur verfolgt am Ende auch ihre eigene Agenda und muss irgendwas für sich selber erreichen, neben dem, was am Ende für alle auf dem Spiel steht. Und da vielleicht wirklich nochmal ein Vergleich zu Fate the Wings, weil das hat mir eigentlich recht gut gefallen, diese Serie. Die fängt auch sehr, sehr langsam an. Du hast zwar ganz kurz, ganz am Anfang hast du so ein typisches Intro, wo dir so kurz vermittelt wird, hier gehen übernatürliche Dinge vonstatten und wahrscheinlich auch irgendwas irgendeine größere Bedrohung kommt dafür zu, da will ich jetzt gar nicht so viel verraten. Aber danach hast du ungefähr, also fast eine halbe Stunde, fast verbringst du die ganze Zeit nur mit den Figuren und auch du wandelst durch diese magische Schule durch, folgst der Hauptfigur dabei, wie sie sich mit verschiedenen anderen Figuren unterhält. Und wie in diesen Dialogen wird dir immer mehr so nebenbei über die Welt vermittelt und ganz behutsam. Und danach kannst du dann anfangen, die Action-Ereignisse und so weiter, da wo dann noch ein bisschen was passieren muss oder so. Aber du lernst eben erstmal die Figuren und die Welt kennen und dann kommt die Action. Das ist mir irgendwie recht wichtig bei Fantasy.
Aber ist das jetzt ein chronisches Netflix-Problem, dass das bei vielen Serien fehlt, also die Zeit zur Verdichtung sich einfach zu nehmen, die Game of Thrones sich nimmt?
Ich glaube schon, dass mir fällt jetzt gerade auch keine Fantasy-Serie ein, die in den letzten Jahren entstanden ist, die noch einen Monat, nachdem sie erschienen ist, die dann noch Diskussionsstoff irgendwie hatte, über die Leute sich noch ausgetauscht haben oder auf die man sich jetzt irgendwie freut. Da fällt mir jetzt irgendwie vielleicht noch The Boys ein, was natürlich auch keine wirkliche Fantasy-Serie ist, aber schon auf seine Weise natürlich schon, weil sie eine Parallelwelt entwirft. Aber das ist so die einzige Serie, wo ich das Gefühl habe, dass die noch so ein bisschen kulturellen Impact hatte. Alle anderen sind irgendwie so aufgeploppt kurz bei Netflix und dann wieder verschwunden. Das hast du bei Carnival Row, bei Amazon Prime zum Beispiel auch, dass sie vielleicht so kleine Fangruppen da angesammelt haben, aber irgendwie ist nichts hängen geblieben am Ende. Also irgendwas scheint diesen Serien ja zu fehlen, dass sich die Leute wirklich in sie investieren und dann auch gar nicht mehr wirklich raus wollen und dann auch wirklich jedes kleinste Detail dann auch in den sozialen Netzwerken diskutieren und versuchen zu entschlüsseln. Dass so ein Magnetismus hat einfach noch keine andere Serie entwickelt seit Game of Thrones. Und da scheint ja da einfach dann irgendein durchgängiges Problem zu geben.
Na, ich würde entgegenhalten, zumindest, dass The Mandalorian das geschafft hat, was die Welt angeht. Also die Story, da kann man drüber diskutieren. Auch hier Shoutout an unseren Mandalorian-Podcast oder die zwei, die es schon gibt. Aber was die Welt angeht von The Mandalorian, glaube ich, dass die, selbst wenn du noch nie Star Wars gesehen hast, auf jeden Fall glaubwürdig ist. Obwohl die ja sehr stark in kurzer Zeit springt, auch zwischen Planeten zum Beispiel. Also eben bist du noch irgendwie in der Wüste und dann fliegst du mit der Fish Lady irgendwo hin oder der Frog Lady. Was war es? Eine Frog Lady, glaube ich, und ihren Frog Babies, die Baby Yoda futtert. Fliegst du irgendwo hin und dann bist du auf einem Planeten, wo irgendwie Wassermonster existieren oder was weiß ich, keine Ahnung. Und trotzdem kann ich mir das ganze Universum irgendwie vorstellen. Also ich kann mir die Verbindung mit dem Raumschiff vorstellen, ich kann mir die verschiedenen Planeten vorstellen. Wo es bei mir dann fehlt, sind eher die politischen Verbindungen in The Mandalorian. Also ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, was da überhaupt nach dem Fall des Imperiums politisch da in diesen äußeren Rändern der Galaxis da abgeht und so. Und wer hat da jetzt eigentlich wie viel Einfluss und warum sind da wieder die Bösewichte so auf dem Vormarsch und so weiter. Das ist für mich nicht ganz stimmig, wie das dargestellt wird, aber das ist so eine Serie, die ist sehr, sehr taktil auch und du kannst dir richtig gehend vorstellen, wie du den Staub von der Theke wegwischst, während neben dir Timothy Oliphant hereinläuft oder so. Und das fehlt halt in Serien von Netflix, die ich bisher gesehen habe, oft. Also nicht bei allen, also ich würde zum Beispiel sagen, dass Dark so eine kleine Blase von Welt entwirft in den ersten Staffeln, dass sie in sich komplett stimmig und geschlossen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Welt drumherum existiert, in der es auch mal so regnet und schlechtes Wetter ist und alle schlechte Laune haben, aber naja. Aber in sich ist sie stimmig, aber zum Beispiel eben auch Curse da, also hast du ja schon erwähnt, als ich da reingeschaut habe, bin ich dann auch ziemlich schnell wieder abgesprungen, weil das für mich auch so total gehetzt war. Und wie du ja auch schon mal in einem anderen Gespräch über Tribes of Europa gesagt hast, skizziert. Also es wirkt so, als hätte jemand wirklich einen stumpfen Bleistift genommen und dann mal schnell was skizziert, um das Budget irgendwie da drin unterzubringen. kommen.
Ja, also da muss ich mich auch immer wieder daran erinnern. Es ist einfach auch wahnsinnig schwer, gute Fantasy zu erschaffen. Ne? Und wenn du dann überlegst, dass es ja für Tribes of Europa gibt es ja keine Vorlage. Das heißt, dieses Skizzenhafte, das ist ja erstmal auf seine Weise sogar normal. Das heißt, du hast eine Idee und die arbeitest du dann erstmal aus. Und wie lange dauert es dann aber, bis du diese Welt wirklich mit allen Details, die es dann eben irgendwann bei Star Wars und Mandalorian sogar, gibt's ja schon, also Mandalorian benutzt ja Star Wars immerhin als ätherisches Sprungbrett auf seine Weise. Und dieses Sprungbrett hat halt Tribes of Europa überhaupt nicht. Also die müssen ja wirklich bei Null anfangen. Dieses Skizzenhafte, was uns vielleicht jetzt aufgefallen ist, das ist ja irgendwie auf seine Weise normal. Das heißt, vielleicht müssen wir auch irgendwie Tribes of Europa auch einfach Zeit geben, dass sie das vielleicht in den kommenden Staffeln vielleicht noch ein bisschen mehr herausarbeiten, weil sie eben nicht diesen Vorteil von Game of Thrones oder so haben, dass sie auf eine Vorlage aufbauen können. Und sich vielleicht auch dann noch nicht die Zeit genommen haben in einer Vorarbeit wie eben Game of Thrones, weil Game of Thrones hat seit Ewigkeiten gedauert, bis sie dann diese Serie irgendwann auch wirklich gesendet und auch vorher gedreht haben. Also es war ja wirklich ein ewiger Prozess, bis da mal wirklich Nägel mit Köpfen gemacht wurden. Und das ist ja bei Carnival Row ähnlich. Also Carnival Row ist ja auch, das basiert auf einem Drehbuch, das, glaube ich, irgendwann, glaube ich, zwischen den 2000ern und 2010ern entstanden ist. Und irgendwann haben sich dann da zwei ShowrunnerInnen mit beschäftigt und haben dann diese Welt ein bisschen ausgearbeitet. Und trotzdem dauert es, bis du dich in dieser Welt zurechtfinden kannst, weil sie eben noch am Entstehen ist, während du die Serie drehst. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem bei vielen Fantasy-Serien, die es jetzt gerade gibt. Und wenn du dir jetzt gerade zum Beispiel die Herr-der-Ringe-Serie anguckst, die bei Amazon Prime entsteht, die versucht diesen Fehler, ja, habe ich so das Gefühl, das kann ich jetzt eben wirklich nur von außen, das kann ich auch nur spekulieren, die versucht diesen Fehler ja zumindest zu umgehen, indem sie sich sehr, sehr viel Zeit nimmt, was vielleicht auch ein bisschen mit den Rechten zu tun hat, die da erstmal sondiert werden mussten. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass da sehr viel Zeit in die Vorbereitung investiert wird, weil einfach auch sehr viele Kreative da an Bord sind, die da mithelfen können. Ja.
Was mir als Gegenbeispiel einfällt, wo ich denke, es geht auch, wenn du keine Grundlage hast, und das sage ich wirklich als jemand, die die Serie gar nicht mag, ist Stranger Things. Mhm. Da hast du natürlich Vorbilder, atmosphärische Vorbilder durch das Kino der 80er, was natürlich richtig Ocean's 11-mäßig ausgenommen wird als Inspiration für die Inszenierung in Stranger Things, aber du hast da doch auf jeden Fall eine recht gute Vorstellung von der Welt, in der sie sich befinden, die dann im Verlauf der verschiedenen Staffeln immer weiter ausgebaut wird. Das ist für mich auch so einer der Gründe, glaube ich, warum Stranger Things unter den Netflix-Serien weiterhin ein Blockbuster bleibt, der die Leute wirklich bindet. Und warum das bei anderen Serien, die noch offensichtlichere Fantasy-Bezüge natürlich haben, wie Cursed und so weiter und jetzt auch Tribes of Europa, was halt eher noch in die Sci-Fi-Richtung geht, warum das da wahrscheinlich ein Problem ist, ne? Also, ich mochte Tribes of Europa und bin da wirklich auch versunken drin, aber es wirkt eben oft auch so, als wäre diese Beschallung mit Begriffen und Wörtern und Namen von Städten, Vaterstadt, Bratok, Camp Arnberg, die Wolkfabrik, die Northern Alliance, die Raider Clans, die Wolniks, die Swobodniks, die Lobovniks, die Bosies, ja, ne? Der Bosch und so weiter. Als ginge das immer darum, das alles so auf dich drauf zu dumpen mit so einem riesen Laster an Exposition, so, und damit dir gar nicht auffällt, dass hinter den Begriffen erstmal gar nichts steht, weil nämlich nicht die Zeit dafür ist, vieles davon zu erkunden oder so. Deswegen sind, glaube ich, auch die Crows die am meisten ausgearbeitet sind, weil wir wirklich da mit einer Figur alle Stufen der Crows irgendwie sehen, die es zumindest in der ersten Staffel gibt. Und dann wissen wir eben, was Swobodniks sind und Lubovsniks und Wolniks und so weiter und so fort. Und ja, also das ist, glaube ich, auch ein Netflix-Problem halt, ne? Also die müssen so viel Content rausschießen. Und jetzt insbesondere mit den deutschen Serien ist das ja einfach nur noch wahnwitzig. Ne? Wer erinnert sich noch an Biohackers? Oder?
Oh, was?
Genau. Und da kommt schon Tribes of Europa und dann kommt schon das nächste. Barbaren, ne? Barbaren, ich weiß
dazwischen,
gar nicht.
Wir hatten zwischen Biohackers und Tribes of Europa hatten wir noch Barbaren tatsächlich.
Und das wir hatten noch Wahnsinn. Die Anke Engelke-Serie irgendwann, ja, die sogar gut war.
Hm.
Und ja, also ich glaube, das ist schon auch ein spezifisches Netflix-Problem, dass da keine Zeit zu ist oft. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Serien so schnell wieder verschwinden. Das ist der Grund, warum wir immer noch über Dark reden und nicht über Barbaren. Oder so, ja. Für mich.
Aber dann ist es ja auch komisch, also jetzt, weil du hast jetzt ja Stranger Things gesagt und du hast Dark gesagt. Und beide Serien markieren ja schon so den Anfang von einer Serienwelle. Also mit Stranger Things ging es ja schon damals so ein bisschen los, House of Cards war noch vorher, aber mit Stranger Things hat Netflix gemerkt, okay, Sci-Fi und Fantasy, das funktioniert, da steht unsere Zielgruppe drauf. Und dann kam ja irgendwie auch ein Jahr später oder so, kam dann irgendwie so eine Pressemitteilung irgendwann mal, okay, wir konzentrieren uns jetzt auf Sci-Fi und Fantasy, wir machen da jetzt richtig viel in die Richtung. Haben sie dann ja auch gemacht. Aber warum haben sie dann nicht aus den Lektionen von Stranger Things gelernt? Und warum haben sie dieses sehr eilige Produktionsverfahren? Ich habe versucht, da irgendwas zu finden in die Richtung, ob es da Einblicke von Produzierenden gibt, wie schnell eigentlich so eine Netflix-Serie entstehen muss. Ich meine, ich hätte da mal irgendwas gelesen, habe aber jetzt überhaupt nichts mehr gefunden, keine Quellen in die Richtung. Würde mich wirklich mal sehr interessieren, wie schnell sowas, ob es da einen Zeitplan gibt und so weiter. Ich meine, das ist alles sehr eng getaktet. Und genau, und zu Dark. Dark ist ja nun mal war ja die erste deutsche Netflix-Serie und die ist auch auf ihre Weise ja schon so eine Benchmark, also so ein Vorbild für alle anderen gewesen. Und warum wurden jetzt nicht die Lektionen aus Dark und Stranger Things gezogen? Also, dass man sich durchaus so ein bisschen Zeit nimmt für alles. Warum muss es so schnell gehen? Das frage ich mich immer.
Na, ich glaube, das Problem ist, ich glaube, die Zeit spielt sicherlich eine Rolle. Aber andererseits denke ich auch, es hat damit zu tun, dass die Zeit, und ich komme mir jetzt schon vor wie jemand in einem Christopher Nolan-Film, dass die Zeit so voranschreitet, ne, schnell, 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 und gleichzeitig werden die Ambitionen so groß. Mhm. Und dann sehe ich schon vor mir, wie sich der Raum dehnt und wie dann Risse im Raumzeitgefüge entstehen, speziell im Drehbuch von Serien wie Tribes of Europa oder so. Weil Dark, hatte ich ja schon erwähnt, Dark hat eine sehr ambitionierte Story, gerade in der dritten Staffel, dann geht das ja noch in ganz andere Richtungen und so weiter. Aber am Anfang steht erstmal eine Kleinstadt auf verschiedenen Zeitebenen. Und das ist eher wirklich so wie so eine Blase, in der sich in der eine ganz andere Atmosphäre als im Rest der Welt herrscht. So fühlt sich Dark an. Du bist in dieser Blase, du hast ständig diese traurige Musik drauf, alle Leute sind schlecht gelaunt und du hast Probleme mit Zeitreisen und so. Und das sage ich als jemand, ich mag Dark. So. Und Tribes of Europa ist natürlich auch Sci-Fi und ich finde es auch gut, dass jemand sich daran traut, so eine Sci-Fi-Geschichte zu erzählen. Aber was hier natürlich aufeinander kommt, ist, wir müssen schnell eine deutsche Serie produzieren, weil wir haben da geht es ja auch um sowas Quotenartiges, was da erreicht werden muss in Europa. Und das ist aber nicht nur irgendwie eine deutsche Serie, wie zum Beispiel die Anke Engelke-Serie oder How to Sell Drugs Online Fast, die viel kleiner in den Ambitionen sind und das auch sehr gut umsetzen können, sondern wir müssen gleich ein Epos machen. Wir müssen eine Geschichte erzählen über die Welt in der Zukunft, in der nicht nur Zentraleuropa eine Rolle spielt oder nur 60 Kilometer im Umkreis von Berlin, was ja eigentlich auch genug wäre vielleicht in einem anderen Konzept, sondern da muss dann auch aus dem Osten irgendwie ein Schwarm kommen, der die nächste Staffel vorbereitet und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, das Problem. Wenn der Zeitdruck mit den epischen Ambitionen zusammenkommt und einerseits ist es super, dass überhaupt jemand in Deutschland kommt und sagt, ich mache eine epische Netflix-Serie mit Sci-Fi-Elementen und einer Fantasy-Erzählung im Grunde, einer Ringgeschichte. Und auf der anderen Seite ist es so, ja, vielleicht wäre es gut gewesen, da einen komplexeren Vorbereitungsprozess zu haben, wie bei HBO zum Beispiel. Also ich gucke gerade wieder eine HBO-Serie, eine alte Band of Brothers, und da habe ich schon das Gefühl, allein wie lang die sich Zeit nehmen, bis die da die in die Normandie reinfliegen, ne, und da landen im Zweiten Weltkrieg, wie viel Zeit sie sich nehmen, um die Ausbildung der Soldaten zu zeigen und so. Und alles wirkt unglaublich hochwertig, und ich will jetzt nicht, dass alles hochwertig wirkt in der Serienwelt, das ist auch so ein oberflächliches Kriterium, um Serien zu beurteilen, aber es wirkt einfach wie eine fertige Welt, die da ist und die man jetzt eintaucht. Und das ist oft so bei HBO-Serien und selten so bei Netflix-Serien.
Das Ding ist, ich habe mir zwei Interviews mit dem Showrunner von Tribes of Europa. Wir müssen da irgendwie eine Abkürzung finden für Tribes of Europa. Das ist immer so anstrengend zu sagen. Oder einfach Tribes.
Tribes, ja.
Und immer wenn ich diese Interviews lese mit ihm, dann wirkt das alles schon sehr, als ob er ganz genau weiß, was er da eigentlich tut. Also er weiß, dass er da eine große Welt vor sich hat, und er weiß auch, dass er die Entscheidungen über Plotrichtungen und so weiter, dass er das reduzieren muss, also dass es wichtig ist, dass er einen Fokus behält, und er weiß auch, dass es wichtig ist, dass er kreative Kompetenzen und so weiter auch abgeben muss an andere. Und irgendwie dann sehe ich mir die Serie an und ich sehe davon wenig, was da wirklich umgesetzt wurde. Also diese wirklich professionellen Arbeitsweisen, die ja wirklich auch angelehnt sind an alles, was in den letzten Jahren in der Produktion von Serien passiert ist. Das sehe ich bei dieser Serie halt wirklich nicht wirklich, ist nicht wirklich fruchtbar gemacht worden. Das ist irgendwie das Komische. Und da finde ich es schon, glaube, was du vorhin meintest, dass die epischen Ambitionen einfach nicht Schritt halten, beziehungsweise einfach auch schwer umzusetzen sind in der Zeit. Das ist schon recht plausibel. Ich glaube, Netflix hat ja auch einfach den Druck, immer wieder eigene Properties zu erschaffen, weil sie eben selber nichts Eigenes haben. Also sie haben ja jetzt zuletzt wie heißt die Serie? Jupiter's Legacy, da haben sie sich was eingekauft. Da sind sie, glaube ich, auch sehr froh drüber, dass sie so ein Property noch, also so eine, ich versuche gerade einen deutschen Begriff für Property zu finden.
Eine IP.
Also für ein Franchise einfach, also für eine bereits existierende Welt in der Popkultur. Da hat Netflix einfach wenig. Das heißt, sie haben immer den Druck, etwas Eigenes zu erschaffen, und das muss dann aber auch schon noch recht schnell kommen, weil eben Disney Plus im Hintergrund den heißen Atem auf den Netflix-Nacken pustet, und die haben da jetzt wieder diese wahnsinnig gute WandaVision-Serie rausgehauen, die auch wirklich sehr, sehr behutsam aufgebaut ist und nebenbei bemerkt. Also das ist, glaube ich, einfach dieser Druck, der da auf Netflix lastet, und dann auch immer diese jede Woche eine neue Netflix-Serie muss es geben, und wenn es manchmal vielleicht ist es auch nur eine neue Staffel oder auch mal nur eine Doku-Serie, aber es muss jede Woche ein oder zwei neue Netflix-Sachen geben. Ich glaube, da lastet dann schon auf den Produzierenden ein großer Druck am Ende.
Ja, auf jeden Fall. Also das glaube ich auch. Und ich glaube, da leidet dann auch die visuelle Gestaltung irgendwie drunter. Oder es gibt keine Vorgaben, oder ich weiß nicht, das klingt immer so ein bisschen problematisch, wenn man so darüber spricht, aber was natürlich bei Tribes of Europa, aber auch Cursed und so auffällt im Vergleich zu sowas wie Dark und Stranger Things, ist natürlich auch, dass die egal inszeniert sind. Das ist mir auch bei The Witcher sehr, sehr negativ aufgefallen. Das hast du ja auch, da gibt's ja auch viele Infos über die Problematik der Action-Inszenierung in The Witcher und warum in der ersten Folge irgendwie so eine brillant inszenierte Action-Szene ist und danach nicht mehr. Und alles sieht doof aus. Es hat auch personelle Gründe und so im Hintergrund. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass das fehlt auch so ein bisschen bei den Netflix-Serien. Also du hast die Zeit, das Zeitproblem, du hast die epischen Ansprüche und dieses Fließbandartige der Netflix-Produktion generell, und das macht sich dann auch in der visuellen Gestaltung der Serie spürbar oder so. Also es ist bei Tribes ist das, glaube ich, auch einer der Gründe, warum ich manchmal das Gefühl hatte, die Serie sieht viel billiger aus, als sie eigentlich ist. Also durch die Kameraführung und so weiter und so fort. Andererseits war sie mir auch, war mir das auch irgendwie sympathisch, weil mich das halt schon sehr positiv an B-Movies erinnert hat. Aber dann frage ich mich wieder, warum investierst du so viel Geld, dass du nur 6 Folgen machen kannst, da rein, wenn es dann am Ende trotzdem aussieht, als hätte jede Folge noch 100.000 Euro gekostet.
Ja, ich muss ja sagen, dass mir die Kameraführung in Tribes of Europa hat mich manchmal an Terrence Malick erinnert. dieses rüberschweben über Körper und dann so mal ein bisschen ranzoomen und das dann noch mitten vor so einer Naturkulisse, also da musste ich direkt an Franz Rogowski oder so, muss ich dann denken.
Hat noch gefehlt, dass die Hände über das Weizenfeld gleiten.
Ja, genau. Also das war eine sehr schöne Assoziation.
Ich weiß nicht, ob sie so gewollt war.
Ich glaube auch nicht. Passt ja auch nicht wirklich zusammen.
Ja. Ich glaube, das ist auch einer der größten Unterschiede zu HBO, also dem amerikanischen Premium-Kabelsender, der so das goldene Serienzeitalter Anfang der 2000er halt mit angestoßen hat, dass es da immer darum ging, es muss aussehen wie Kino. Mhm. Und da unser Kino jetzt aussieht wie Marvel-Filme, das ist für mich nochmal ein ganz anderer Exkurs, achtet man auch bei Serien nicht mehr drauf, wie sie aussehen. Das ist meine These, vereinfacht gesagt. Aber,
und mein Ding ist ja eigentlich müssen Fantasy-Serien besser sein oder mindestens genauso gut wie Fantasy-Filme, die im Kino laufen. Eigentlich müssen sie besser sein, weil sie mit viel mehr Ablenkung kämpfen müssen, die man von außen hat. Gerade jetzt muss schon echt viel passieren, dass ich mich auf eine Serie gerade einlasse mit allem, was ich habe. Das passiert immer noch, aber gerade jetzt ist glaube ich einfach der Anspruch an Fantasy-Serien ist bei mir auch einfach riesig. Also deswegen gucke ich so, ich gucke immer wieder rein und gucke selten eine Fantasy-Serie zu Ende. Und das ist dann eben eher sowas wie, bei Carnival Row war ich dann nach Folge 5 oder so raus, bei Cursed nach 20 Minuten. Und bei Tribes of Europa habe ich mich jetzt eben durchgekämpft. Aber es muss halt wirklich sehr, sehr immersiv sein, finde ich. Also so eine Fantasy-Serie muss mich wirklich eigentlich mit allem, was sie hat, reinsaugen. Und dafür muss sie dann eben auch eine möglichst komplette, tiefe Welt mir anbieten. Und das habe ich irgendwie viel zu selten gerade.
Ja, ich glaube, da kommen wir auch dann wieder auf die Verdichtung zurück. Diese dichte Atmosphäre, die manchmal einfach notwendig ist, gerade wenn du beschossen wirst mit solchen Fachbegriffen und Wörtern und so weiter, wie das auch in Tribes ist. Und da gibt's dann einfach eine starke Diskrepanz. Und ja, ich kann dem auf jeden Fall zustimmen. Ich würde sagen, wenn ich nicht hätte den Seriencheck schreiben müssen dürfen zu der Serie oder wenn ich nicht gewusst hätte, wir machen dann noch ein Brainstorming, was machen wir denn noch zu Tribes und so und vielleicht machen wir ja noch einen Podcast und so, hätte ich mir wahrscheinlich keine Notizen gemacht und ich weiß dann auch nicht, ob ich dann nicht zwischendurch auch mal auf mein Handy geguckt hätte.
Wer macht denn sowas?
Also ich nicht immer, wenn ich weiß, dass ich einen Podcast drüber mache oder so. Nein, aber Ich kann mir auch eine Parallelwelt vorstellen in meinem Leben in den letzten Wochen, wo ich Tribes of Europa eben so nebenbei geschaut hätte. Und ich glaube manchmal auch, dass so ein bisschen dieser nachlässige Look von solchen Netflix-Produktionen auch damit zusammenhängt, dass das ist so ein bisschen meine Verschwörungstheorie, dass die Leute dahinter so darauf nicht so viel oder nicht so viel daran investieren, nicht so viele Gedanken, nicht so viele Gehirnschmalz daran investieren. Wie sieht das eigentlich aus? Weil sie denken, dass die Leute nur zuhören und nicht hingucken. Was natürlich schade wäre.
Ja, da fühle ich mich jetzt fast ein bisschen ertappt, aber ich versuche dann schon bei Fantasy-Serien, den gebe ich dann ja auch eine Chance. Und wenn ich denen eine Chance gebe, dann gucke ich auch wirklich sehr aufmerksam hin. Aber das Problem ist einfach nur, sie halten mich dann nicht bei der Stange. Und da ist dann die Frage, wer ist schuld? Am Ende. Also das ist halt, das meine ich ja, also im Kino kannst du nicht anders. Also da musst du dann eben hingucken. Also ich sage jetzt nicht, dass das Tribes of Europa im Kino anders gewirkt hätte. Auf gar keinen Fall. Aber ich sage, dass, ich meine, was ich meine, ist einfach, dass der Sprung ist einfach ein größerer, um mich dann wirklich, oder die Anstrengung ist größer, mich auf Tribes of Europa zu konzentrieren, wenn ich so eine Serie zu Hause schaue. Das ist einfach irgendwie immer noch schwierig.
Würdest du denn die zweite Staffel gucken?
Ich glaube, ich würd auf jeden Fall die erste Folge gucken. Das ist so ein bisschen wie bei Snowpiercer zum Beispiel, hatte ich auch keinen Bock mehr drauf auf die zweite Staffel. Dann habe ich die erste Folge geguckt und habe gesehen, ja, nee, musst du nicht weiter gucken. Und dann so würde ich es wahrscheinlich ähnlich bei Tribes of Europa jetzt machen. Einfach mal in die erste Folge reingucken, und wenn ich dann das Gefühl habe, da ist jetzt mehr Druck drauf als vorher und da ist ein bisschen mehr, die haben sich ein bisschen mehr selber vielleicht auch mit der Welt vertraut gemacht, die sie da erschaffen haben. Und ich möchte natürlich auch wissen, was mit den Femen ist, also wie die leben und so weiter. Das ist schon immer noch Neugierde da bei Tribes of Europa, auf jeden Fall, bei mir.
Ja, ich glaube, ich habe noch ein bisschen mehr Neugierde als du. Ich glaube, wir haben viele Kritikpunkte genannt, bei denen ich absolut zustimme, und trotzdem will ich unbedingt wissen, was die Arche oder wie die Arche der Atlantia aussieht. Und ich bin natürlich auch sehr gespannt darauf, wie sich der Schnurrbart von Oliver Masucci in der zweiten Staffel entwickelt. Wird er zu einer eigenständigen Lebensform mit Dialogen? Bleibt er verhaftet an Moses Oberlippe? Wie weit treiben sie noch die vielen Bibelreferenzen, die Halbgarn? Da bin ich schon sehr drauf gespannt. Ergibt das irgendwann Sinn? Oder so? Nein, ja. Ich bin wirklich auf die zweite Staffel gespannt. Was aber eben vor allem auch, glaube ich, an Keanus Handlungsstrang liegt, der stärkste ist, der mit Oliver Masucci, der hat halt Unterhaltungspotenzial, und Liv, naja, immerhin durch den Twist im Finale ist dann irgendwie interessant so, aber ja.
Ja, was ich auch konzeptionell spannend finde an der Serie ist, das habe ich dann auch in dem Interview mit Philipp Koch dann noch gelesen, dieser schwarze Dezember, den mystifizieren sie ganz bewusst, damit sie den über 8 Staffeln immer mehr enträtseln können. Das finde ich schon spannend, dass du ein kleines Mysterium hast, dass du weiterhin aufbauen kannst, beziehungsweise einblättern kannst während der Serie. Das finde ich schon gut, so als Karotte vor der Nase, der du folgen kannst. Finde ich schon konzeptionell zumindest clever. Das wäre auch so ein Grund, weshalb ich irgendwie dann doch nochmal irgendwie zumindest verfolgen wollen würde, weil ich einfach auch wissen möchte, was eigentlich am schwarzen Dezember passiert ist.
Ja, ich finde ihn insofern interessant, als ich schon gern wissen will, ob die MacherInnen oder überhaupt die Serie als Ganzes noch ein konkreteres Bild von der EU hat, als das, was hier vorkommt. Also ich würde schon gern wissen, warum ist die EU so schnell zusammengebrochen, weil dieser Europabezug ist ja schon enorm wichtig in der Serie, durch die ganzen Verwicklungen rund um die Crimson Republic und so. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend, dass eine deutsche Genreserie ausgerechnet jetzt sich so intensiv mit der EU und dem Gedanken eines geeinigten Europas beschäftigt. Oder ob da alles nur heiße Luft ist. Und das halt ein weiterer Begriff ist, der gedumpt wird. Neben, ich sag's nochmal, Bosis, Wolnik, Swobodnik, Lubovnik, Vaterstadt, Camp Arenberg, Volk, Bratok, Northern Alliance, Raider Clans, Bosch und so weiter und so fort.
Klingt, als hättest du jetzt gerade irgendwie so einen Code durchgegeben und damit irgendwie eine Waffenbestellung aus Somalia geordert oder irgendwas.
Dein Fazit zu Tribes of Europa, deutsches Sci-Fi Epos bei Netflix, gelungen oder nicht?
Gerade so gelungen, als wirklich als spannende Sci-Fi-Serie, wenn ich es wirklich ohne irgendwelche Vergleiche zu anderen, wenn ich wirklich nur als das betrachte, was es ist, also als spannende Sci-Fi-Serie in der Zukunft, die sich mit einem dystopischen Europa beschäftigt, finde ich es gerade so noch gelungen. Also man kann sich das angucken, gerade wenn man irgendwie auf das Genre steht, wenn man Hunger Games irgendwie ganz cool fand oder sowas, dann kann man sich das ruhig angucken. Aber sobald man irgendwie mehr will, vielleicht von Sci-Fi und Fantasy, so wie es bei mir dann eben doch der Fall ist. Also wie gesagt, mir ist das alles nicht so wichtig. Plot. Nein, doch, natürlich schon, aber nein. Also wenn man ein bisschen mehr will von Fantasy vielleicht, dann ist es, wird man vielleicht eher gelangweilt rausgehen.
Ja, ich würde sagen, insofern gelungen, als ich froh bin, dass einfach mal jemand es gewagt hat, in Deutschland das umzusetzen. Ja. Und ich bin auch froh, dass Netflix die Chance bietet, sowas umzusetzen. Also wir haben jetzt über viele Probleme gesprochen, die Netflix mit sich bringt. Aber ich glaube, eine große oder die größte Chance, die Netflix bietet, ist, dass es eine Umgebung schafft, in der sowas umgesetzt werden kann, weil das einfach in der übrigen Förderanstaltenwelt der deutschen Medienbranche, glaube ich, viel, viel schwerer ist, sowas umzusetzen. Das sieht man ja schon, wenn man sich die Kinofilme anschaut, die in Deutschland in normalen Jahren rauskommen und wie viel Anteil daran Genrefilme, Action, Sci-Fi, Fantasy und so überhaupt haben. Also das ist da bin ich wirklich, das klingt irgendwie deppert, aber da bin ich dankbar, dass Netflix existiert und dass sie auch in Deutschland solche Original-Produktionen fördern. Das ist für mich wirklich die größte Stärke. Aber ja, Tribes of Europa ist, glaube ich, dann am Ende des Tages eher was für mich, was man schnell weggucken kann, weil je näher und je länger man sich damit beschäftigt, desto mehr Risse sieht man halt in der episch auseinandergezogenen Zeitblase, die da existiert. Hast du denn einen anderen Streaming-Tipp noch für unsere Hörerinnen da draußen?
Ich war wirklich in den letzten 2 Monaten so ein bisschen unzufrieden mit allem, was mir Amazon Prime und Netflix so angeboten haben an neuen Serien. Da war immer mal wieder was bei, aber in den letzten Wochen habe ich nichts gefunden. Und dann habe ich einfach mal gesagt, Mensch, kannst du mir auch mal wieder Join abonnieren? Und ich habe dann von einem anderen Podcast habe ich dann gehört, dass es da die Dokumentation Unfuck gibt über den über dieses Olympiastadion-Happening, was in den letzten Jahren rumgegangen ist in den Medien. Da wollten ja 2 Hipster aus Berlin, aus Prenzlauer Berg und Kreuzberg und so weiter, die wollten da irgendwie 60.000 Leute ins Olympiastadion bringen und dann von da aus ganz viele Petitionen über ganz viele Petitionen abstimmen lassen. Und die Entstehung dieses Happenings und die Idee davon und wie sie dann weiterverfolgt wird und am Ende auch zerbrochen ist wegen Corona und die Kritik an dieser Idee. Darüber gibt es eine Dokumentationsserie bei Join, die geht 6 Folgen und heißt Unfuck ohne U in der Mitte.
Braucht man dann einen Plus-Account oder kann man es einfach
ja,
so
gucken? Ja, braucht man. Also ich hatte schon einen Account, habe den pausiert und ich glaube, ich weiß gar nicht, was ein Konto kostet. Ich glaube, 6,99 € kostet ein Monats-Abo bei Join. Da kann man aber auch gerade Fargo gucken übrigens. Also das lohnt sich.
Stimmt, die habe ich immer nicht geschaut, die Staffel.
Ja, also die 4. Staffel, ne?
Kann man. Ach, warum ist das auch da, Mensch? Ja. Warum nicht bei Netflix? Ah. Naja, anyway, ich gucke gerade nicht Fargo leider, sondern Band of Brothers. Ich höre seit ungefähr etwas mehr als einem Jahr einen grandiosen englischsprachigen Podcast, der heißt Dead Eyes. Da geht's um einen Comedian, der Anfang der 2000er bei Band of Brothers, also dieser großen Kriegsserie von Tom Hanks und Steven Spielberg, vorgesprochen hat für eine kleine Rolle. Und dann wurde er ihm abgesagt, nachdem ihm schon zugesagt wurde, mit der Begründung, Tom Hanks denkt, du hast tote Augen. Also Dead Eyes. Und dann Jahre später hat er diesen Podcast Dead Eyes gestartet, um herauszufinden, wie kam es dazu? Wie hat dieses Ereignis, dass der netteste Mensch in Hollywood gesagt hat, du hast tote Augen, seine Karriere verändert? Ist das überhaupt real? Ist es wirklich passiert? Und so weiter und so fort. Und da kommt natürlich auch immer wieder Band of Brothers zur Sprache. Und ich habe die Serie früher immer nur so in Auszügen gesehen, als sie mal im Fernsehen lief, dann auch immer mit The Pacific, dieser anderen Kriegsserie, verwechselt und mich nie so richtig rangetraut, weil ich zwar Kriegsfilme gerne schaue, aber nicht, wenn sie irgendwie 10 Stunden lang sind oder so. Und jetzt habe ich es aber, nachdem ich diesen Podcast höre, doch mal gewagt. Band of Brothers ist in Deutschland bei Sky, gibt 1 Staffel und ist wirklich so HBO-Spitzenqualität, muss man sagen. Es spielen alle Menschen mit, alle Männer, ist wahrscheinlich das bessere Wort, alle Männer mit, die in den letzten Jahren irgendwo im Schauspiel zu sehen waren, sofern sie weiß sind. Nämlich die Hauptrolle spielt Damian Lewis aus Homeland und Billions und dann Gibt es noch viele andere bekannte Gesichter. Weiß nicht, der Moriarty aus Sherlock spielt irgendwie dann zwischendurch mal eine Mini-Rolle. James McAvoy habe ich gestern gesehen. Und so ist das die ganze Zeit. Du siehst lauter bekannte Leute in ganz, ganz frühen Jahren ihrer Karriere. Und darüber hinaus ist die Serie auch einfach sehr, sehr fesselnd durch die verschiedenen Schicksale einer Kompanie, die Landung in der Normandie mitmacht, als per Fallschirm in Frankreich landet und die dann quasi den ganzen Zweiten Weltkrieg auf Seiten der USA hinüber begleitet werden und dann eben auch verschiedene Missionen in Europa haben. Und das ist doch sehr, sehr spannend, auch für mich persönlich, weil ich gern solche amerikanischen Betrachtungen des Krieges schaue, wo es auch so ein bisschen um die Mythenbildung geht, die solche Serien und Filme ja immer auch vollziehen. Und Band of Brothers ist da auf jeden Fall auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Ja, läuft bei Sky. Gefuckt wurde bisher noch nicht.
Ich weiß noch, wie ich bei RTL 2 damals die Deutschlandpremiere von Band of Brothers geguckt habe, also die ersten zwei Folgen. Das war ein Event. Habe ich aber nie zu Ende geguckt. Das sollte ich eigentlich mal machen.
Ich glaube, am Ende gewinnen sie den Krieg.
Ach.
Spoiler. ja. Gut, das sind unsere Streaming-Tipps hier. Was bleibt mir noch zu sagen? Also ich kann mich natürlich erstmal bei allen Hörerinnen und Fans von Streamgestöber bedanken und muss mich auch bedanken, weil ohne euch wäre dieser Podcast nicht möglich. Und was uns besonders gefällt, ist, dass wir wirklich reges Feedback von euch bekommen, insbesondere per E-Mail. Also zum Beispiel hat uns der Sven geschrieben, dass er unseren Podcast zu Star bei Disney Plus sehr mochte und dann auch noch erwähnt, dass ihm noch einige Sachen fehlen dort im Programm, nämlich Alias mit Jennifer Garner, Angel und Dark Angel. Danke Sven fürs Zuhören und danke Sven auch für die E-Mail. Ich glaube, uns geht's da ähnlich, was das Programm angeht. Und dann hat auch Thomas noch uns geschrieben und allen anderen Streamgestöber-HörerInnen eine Serie empfohlen, und zwar eine kanadische Serie bei Netflix, die heißt übersetzt Can You Hear Me? Und ihn hat sie wahnsinnig begeistert und er hofft natürlich, dass sie noch viel bekannter wird. Can You Hear Me? Da geht's um so Teenager in einer Vorstadt, ich glaube irgendwo in Quebec, französisch und so weiter und so fort, in Kanada. Zwei Staffeln sind bei Netflix. Schaut mal rein, wenn ihr neuen Stoff braucht, der nichts mit Bosies und Wolnick und so weiter zu tun hat. Wenn ihr Streamgestöber unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach. Wie gesagt, schreibt uns euer Feedback. Schreibt uns, was ihr gern noch in diesem Podcast hören wolltet. Schreibt uns Serien oder Filmtipps, die man in Deutschland streamen kann. Schreibt uns, was wir noch verbessern können an diesem Podcast, an podcast@moviepilot.de. Wir freuen uns da wirklich immer über Kritik und Verbesserungswünsche. Außerdem könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr bei Apple Podcasts oder Podcast App Addict oder anderen Apps dieser Art eine Bewertung und vielleicht auch eine kleine Review hinterlasst, weil das lesen wir und freuen uns drüber. Und ihr könnt auch eine Sprachnachricht schicken an podcast@moviepilot.de, wenn ihr mal direkt stimmlich Teil dieses Podcasts sein wollt. Wenn ihr noch mehr Podcast-Stoff von Streamgestöber sucht nach Tribes of Europa, dann sei euch der Podcast über Babylon Berlin und Bad Banks empfohlen. Da sprechen wir auch intensiv über deutsche Serien. Dann natürlich unsere Podcasts zu Dark bei Netflix und The Witcher, da hatten wir auch schon Podcasts zu. Und natürlich, wenn ihr Sci-Fi generell mögt, sei euch der Podcast mit Hendrik auch empfohlen, in dem über Avatar und so weiter gesprochen wird, also James Camerons großes Navi-Epos, was jetzt weitergeht, bis ans Ende aller Tage. Irgendwann kommt wirklich mal der zweite Teil, ne?
Ja, ne? Also 2022.
Ja, ganz sicher kommt er. Hm. Hendrik, wo bist du außerhalb dieses Podcasts denn noch zu lesen?
Bei Moviepilot, da heiße ich Hendrik Busch. Und bei Twitter bin ich Hokkaido-Kürbis. Da passiert auch hin und wieder mal was.
Ja, das lohnt sich auf jeden Fall, dir zu folgen. vor allem wegen der Pizzakuchenrezepte, die du tweetest, die eine ganze Familie satt machen, oder wie war das?
Ja, so ähnlich. Also ich weiß nicht. Also ich finde Pizzakuchen ist das sinnloseste Rezept, was ich je gesehen habe. Also wirklich. Gut. Ist doch Pizza wegen dem knusprigen Käse obendrauf, unter anderem, und wegen dem knusprigen Boden. Und das hast du dann trotzdem nur einmal bei Pizzakuchen. Weil innen drin ist ja nichts knusprig und also auch kein Käse mehr. Also das ist richtig. Also ich verstehe es nicht. Okay, das war jetzt sehr viel.
Ich glaube, das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Vielleicht brauchen wir einen Spin-off über Rezepte. Ich bin dabei. Ich mag Pizza nur, wenn der Boden so dünn wie möglich ist und kaum noch kostbar. Sozusagen, anyway, wenn ihr meine Meinung zu Pizza lesen wollt, dann folgt mir bei Twitter als Gafferlein. Das ist mein Name dort. Oder sucht einfach nach Jenny Jecke, dann findet ihr mich auch. Bei Movieplot bin ich auch zu finden, einfach als Jenny Jecke. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und streamt was Schönes. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.